Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der HSV-Matrix, bei der mein Sparringspartner, meine bessere Hälfte Lukas, heute nicht dabei sein wird. Denn der gute Junge ist Papa geworden und ist nun in Elternzeit. Lukas, wenn du das hörst, jetzt hier nochmal über den großen Kanal meine allerliebsten Glückwünsche an dich und natürlich auch an deine Mama und dass du jetzt ganz viele Glückwünsche über diesen Kanal auch mal bekommst. Ja, zu meinem Gast. Mein heutiger Gast ist in seinem Heimatland Schweden ein richtiger Promi und Tausendsasser, möchte ich meinen. Er ist Schriftsteller und Künstler, studierte Wirtschaftsgeschichte, Entwicklungstheorie und Sprachen an der Universität in Lund, Melbourne und Barcelona, des Weiteren Architektur an der Königlichen Kunsthochschule in Stockholm. Er ist Pilot und kann obendrein tatsächlich Passagiermaschinen fliegen, was er auch viele Jahre getan hat. Er ist der Sohn unseres ehemaligen Spielers im HSV, Walter Wächter. Die Rede ist von Torkel Wächter. Herzlich willkommen, Torkel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren kleinen Nischen-Podcast.
Okay, vielen Dank, vielen Dank.
Also meine
und herzlichen Glückwunsch an Lukas für das Kind.
Ja, schön. Ja. Da freut er sich bestimmt, wenn er das hört. Der wird das natürlich sehr kritisch beäugen, was ich hier heute ohne ihn versuche zustande zu bringen. Aber ich gebe mir die allergrößte Mühe.
Ja, wir schaffen das.
Ja, danke. Ich bin auch noch froh, dass du da bist. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Okay. Hattest du die Möglichkeit, wir haben ja eben in unserem kleinen Vorgespräch schon mal kurz über Fußball gesprochen, hattest du die Möglichkeit mit deinen Jungs das letzte Spiel, unseren Kantersieg gegen Osnabrück zu sehen?
Ja, also sehr nicht, aber wir folgen das auf dem App. Also hier in Schweden kann man nicht, man kann nur die erste Bundesliga sehen. So. Leider, ja. Und HSV spielt ja seit einigen Jahren nicht mehr in der ersten Liga.
Wir tun alles, damit sich das bald ändert. Und,
ja. Es ist immer sehr spannend, HSV-Fan zu sein. Manchmal zu spannend, aber jetzt geht es ja wirklich gut, finde ich. Also es ist ja ein guter Aufwärtstrend.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde die Tatsache, dass ihr in Schweden unsere zweite Liga trotzdem verfolgt, obwohl ihr es nicht sehen könnt, es sollte eine weitere Motivation sein, da ganz schnell was dran zu ändern.
Ja.
Und dass ihr auch wieder bald das irgendwie richtig gucken könnt. Und ich sage es jetzt auch schon mal, damit ich es hier jetzt auch schon mal offiziell über diesen HSV-Kanal gesagt habe, wenn sich an dieser super nervigen Pandemie und dramatischen Pandemiesituationen sich hoffentlich bald was ändert. Ihr seid herzlichst eingeladen, so schnell wie möglich, sobald das wieder möglich ist, bei uns Spiele zu gucken. Wir haben ja auch schon
gesprochen. Sehr gerne. Wir kommen gerne. Also wir hatten eigentlich letztes Jahres das letzte Spiel sehen sollen. Dann hofften wir auch damals, dass es das heißt, V in die erste Liga schaffen würde, was ja leider nicht passierte.
Aber Torkel, ich sag dir, das letzte Spiel gegen Sandhausen, ich weiß nicht, ich glaube, es war es 1-5, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie war es richtig grauenhaft. Sei froh, dass ihr nicht da wart.
Furchtbar. Aber dieses Jahr wird das besser sein.
Also
das,
Ich bin auch ganz sicher. Normalerweise befassen wir uns ja hier in diesem Podcast mit der bunten und der in erster Linie dienlichen Aspekten der HSV-Fankultur und weniger mit den sehr ernsthaften Themen. Das ist heute anders. Sicherlich stellen sich nicht wenige Zuhörer die Frage, warum wir beide gerade zu diesem Zeitpunkt miteinander sprechen. Und wer dich und das Schicksal deiner Familie nicht kennt, fragt sich vielleicht, was das mit dem HSV und Hamburg im Allgemeinen zu tun hat. Ja. Das werden wir hoffentlich beantworten können. Und diese Folge der HSV-Matrix steht ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der als Jahrestag bezogen ist auf die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee am 27.01.1945. Und deswegen wird diese Folge auch heute am 27.01. veröffentlicht. Für die Zuhörer, wir sind natürlich ein paar Tage vorweg und nehmen jetzt schon mal auf. Aber somit sei das schon mal gesagt. Wir werden uns heute mit dir als Autor und Künstler beschäftigen, aber insbesondere auch dein Werk im Zusammenhang mit der Biografie deines Vaters, dem ehemaligen Spieler des HSV Walter Wächter, und dem Schicksal deiner Familie in Nazi Deutschland betrachten. Wir wollen reden über eine, ich habe es aus dem, habe es mir geklaut, das hatte ich ja schon angekündigt, aus der Buchvorbesprechung, dem Gutachten. Wir wollen reden über eine Zurückeroberung verlorener Vergangenheit aus dem Schweigen und Vergessen. Wir wollen reden über Widerstand, Vertreibung, Flucht und über Väter und Söhne. Und auch, was das heute für uns bedeutet. Um einen kleinen Einstieg zu finden, möchte ich gerne mit einem ganz besonderen Literatur-Kunstprojekt beginnen, welches du vor 10 Jahren aus der Taufe gehoben hast. Da würde ich, wenn das für dich okay ist, gerne noch eine kleine Einführung liefern.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
Okay, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, bitte korrigiere mich. Du hast mit 32postkarten.com ein Echtzeitprojekt, ich finde ein wirkliches Mammutprojekt geschaffen und eine gleichnamige Internetseite erstellt und dort 32 authentische Briefkarten, die in den Jahren 1940, 1941 in Hamburg geschrieben und nach Schweden geschickt worden waren, veröffentlicht. Inklusive Übersetzung aus der Süderlin-Schrift ins Deutsche, Englische und Schwedische, was das genau ist, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und was ich noch bemerkenswerter finde, inklusive Informationen rund um den Inhalt dessen, was auf der Karte steht. Du hattest diese Postkarten auf dem Dachboden deines Elternhauses im Nachlass deines Vaters entdeckt. Sie stammen von deinen Großeltern. Sie hatten sie an ihren geflüchteten Sohn Walter Wächter, dein Vater, nach Schweden geschickt. Und zwar auf den Tag genau 70 Jahre, nachdem die erste dieser Karten geschrieben worden war, hast du die erste Postkarte am 29. März 2010 online gestellt. So habe ich das zumindest recherchiert.
Ja, ja, das stimmt.
Alle weiteren, das ist gut, habe ich da bisher noch keinen Fehler gemacht. Alle weiteren Karten wurden seitdem ebenfalls in simulierter Echtzeit jeweils am Tag ihrer Datierung nur eben 70 Jahre später im Netz veröffentlicht. Anhand dieser Postkarten rekonstruierst du das dramatische Schicksal einer jüdischen Hamburger Familie, nämlich deiner Familie und genauer gesagt die letzten 1,5 Lebensjahre deiner Großeltern. Die letzte Karte trägt das Datum 6.12.41 und das ist der Tag, an dem dein Großvater Gustav und deine Großmutter Minna nach Riga deportiert wurden und kurz danach beim Massaker von Rumbula ermordet wurden. Jetzt kommt, das war jetzt eine lange Einführung, danke, dass ich so lange reden durfte. Jetzt kommt meine erste Frage an dich. Ich habe ein Interview gefunden mit dir in der Hinz und Kunz und dort sagtest du, dass dieser Fund dein Leben verändert hat, dass er schmerzvoll war, aber auch schön. Ich habe durch die Vorbereitung auf heute natürlich viele eigene Assoziationen dazu, aber magst du mit uns teilen, was du damit gemeint hast?
Ja, also ich versuche gerne. Also ich wusste so ungefähr, was mit meinen Großeltern geschehen war. Also ich wusste, dass sie nicht überlebt hatten. Und ich wusste, dass mein Großvater Beamter beim gewesen war. Ja. Aber ich wusste nicht, also die Details wusste ich nicht. Und ich, mein Vater hat nie darüber gesprochen. Also es war alles im Dunkel. Mhm. Und dann, als ich die Postkarten gefunden habe und verstanden habe, dass es wirklich Postkarten von meinen Großeltern war, das war eine große Überraschung. Und es war ja eine Mischung aus, ja, was soll ich sagen, Glück und auch natürlich ist es ja eine sehr, sehr traurige Geschichte. Aber ich denke, wenn man, also manchmal hört man von Eltern, die ihre Kinder verschwinden und sie wissen nicht, wo die verschwunden sind. Und sie wollen gerne dann wissen, was ist mit dem Kind geschehen. Und ich denke, das ist etwas Menschliches. Man will gerne wissen, was mit den Verwandten geschehen ist, wie die Verwandten waren. Und ich habe dann also nicht nur die Postkarten, sondern auch mehrere Briefe von meinen Großeltern gefunden und ich habe die so durch die Briefe kennengelernt, was sehr schön gewesen ist.
Das kann ich verstehen. Wir haben eben in der Einleitung auch über die, habe ich das richtig ausgesprochen, Sütterlin-Schrift gesprochen.
Ja, genau. Deutsch ist eine schwierige Sprache. Ich habe Deutsch als Erwachsener gelernt, weil ich habe niemals mit meinem Vater Deutsch gesprochen. Er wollte das nicht. Und dann kommt Sütterlin dazu. Also das ist fast unmöglich zu dechiffrieren.
Was hat das denn eigentlich auch für einen Ursprung? Ich habe das wirklich das erste Mal, nachdem ich mich mit dem Thema und eurer Familie bestellt habe, das erste Mal von dieser Sprache. Oder diesem, ist das eine Sprache? Ist das ein Dialekt? Wie kann Sütterlin. Man das?
Na, also Sütterlin ist, also normalerweise schreiben wir in mit dem lateinischen Alphabet. Mhm. Und Sütterlin ist eine altdeutsche, so wie, wie heißt das, wenn man Frankfurter Allgemeine, die Logotype ist in, wie heißt das, in...
Okay, alles klar, die, ja, okay, die Schriftart.
Die Schriftart, ja. So, also,
okay.
So, Sütterlin ist wie, wie heißt das, die Schrift...
Ja, so altdeutsch, ne? So altdeutsch, ja.
Genau. Und also deswegen ist es so schwierig zu dechiffrieren.
Ich habe die ganze Zeit war ich auf dem Trichter, dass ich dachte, dass das eine Sprache wäre. Aber es heißt, das
ist
die Schrift. Ah ja, okay,
nein.
Jetzt habe ich
das. Das hat man in allen unterschiedlichen Länder in Deutschland hat man unterschiedliche Sütterlin-Schriften benutzt.
Okay,
Es sind die Nazis, die das vereinfacht haben und die lateinische Alphabet eingeführt haben.
Okay, aber ist das nicht, das ist auch interessant, dass ich noch nie in meinem Leben von Sütterlin gehört habe. Die uns hören, die sagen, wieso hat das nie gehört? Aber ich habe es wirklich noch nie, der Begriff ist mir noch nie untergekommen. Ja.
Nein, also deswegen ist es nur alte Menschen, die in der Schule damals gegangen sind, die das noch lesen können. Und,
ja.
Und die Menschen, die mir geholfen haben, also die haben das in der Schule gelernt. Und einige Freunde oder also Freunde meines Vaters eigentlich, die hier in Stockholm dann gelebt haben, die konnten das auch, aber sie haben auch viel vergessen, weil also man muss die Schrift benutzen, um es nicht zu vergessen. Klar.
Ja, man sagt, im Englischen sagt man ja schön, if you don't use it, you lose it. Ich glaube, das,
genau.
trifft glaube ich, auf so viele Dinge im Leben. Ja, das ist tatsächlich, außer vielleicht Autofahren oder so, das will er immer wahrscheinlich, oder Fahrradfahren vielleicht wirklich nie, aber naja, das ist anderes. Du, ich würde gerne noch weiter auf das Projekt noch ein bisschen eingehen. Du hattest ja schon das eine oder andere gesagt, gibt es für dich noch darüber hinaus, außer von der persönlichen Betroffenheit, also betroffen im Sinne von, dass das deine Familie ist und dein eigenes Interesse natürlich, das für dich in Erfahrung zu bringen. Ich fand das Beispiel auch gerade sehr schön mit den Kindern, die verschwinden und dass man das wissen möchte, was passiert ist. Gab es darüber hinaus noch einen anderen Antrieb für dich, für dieses Projekt?
Ja, also es fing alles damit an, dass ich selber Vater wurde. Im Jahr 2000 wurde ich das erste Mal Vater. Ich habe jetzt vier Kinder.
Ah, vier, okay. Ich dachte, wow. Ja. Das sind zwei Jungs. Ja, guck mal, das. welches Alter?
Ja, also die jüngsten Jungs, die sind die interessieren sich viel für Fußball. Und der Älteste, er ist nun dann, er wird in einem Monat wird er 21.
Ah ja.
Der Jonathan. Und den hat hast du im Film gesehen, glaube ich.
Ja, ich habe genau diesen Film Simon, richtig?
Genau, und er ist nun ein großer junger Mann.
Ja, echt. Schöne Fotos von euch hatte ich gesehen. Ja, da sagtest du, ich glaube, ich habe in einem Interview auch gelesen, dass es für dich auch, für deine Kinder wichtig war.
Ja, genau. Also ich habe dann gedacht, dass ich würde gerne auf die Fragen antworten können, wenn das habe ich verstanden, dass früher oder später würde Fragen kommen, was mit Großvater oder auch mit meinen Großeltern. Mein Vater ist schon 83 gestorben, so meine Kinder haben ihn nie kennengelernt und meine Großeltern auch nicht. Und ich würde sehr gerne dann die Fragen antworten können und ich wusste nichts darüber. Und dann dachte ich, dann habe ich einige Jahre, wenn ich das lernen kann, bevor sie die Fragen stellen. So, dann habe ich angefangen.
Ja, finde es sehr schön. Ich muss zugeben, ich arbeite mich immer noch durch die Postkarten. Ich habe mir jetzt auch das Buch bestellt. Bei mir ist so, ich meine es wirklich so, ich arbeite mich da durch, weil ich es emotional wirklich gar nicht schaffe, das am Stück durchzulesen. Ich gehe bei der Auseinandersetzung damit immer durch sich so abwechselnde Phasen von Trauer, Wut, aber auch Scham. Das ist, glaube ich, ja, das ist bei mir so. Gerade auch die erste Postkarte, wo es um die Lisbeth, glaube ich, ne? Ja, die Freundin, die Jugendliebe deines Vaters. Und da entstehen so viele Bilder in meinem Kopf, dass ich da so schon dran hängen bleibe, dass es mir gar nicht möglich ist, da dann schon gleich die nächste zu konsumieren, wenn man so möchte, dass das funktioniert. Deswegen kämpfe ich mich da gerade noch so durch. Gibt es irgendetwas, was du auch beim Leser erzeugen möchtest? Ich habe jetzt mal so erzählt, wie es mir damit geht, wenn ich das, lese.
Ja, also es sind Postkarten, die einmal geschrieben worden sind und von Menschen, die miteinander kommunizieren versucht haben. Und damals gab es ja kein Internet. So, man schrieb eine Postkarte und wartete. Und aber ich finde, dass es in den Postkarten viel Liebe und auch eine große Nähe zwischen den Schreibenden gibt.
Ja, total. Also das, ich gerade jetzt auch so die Woche, ich habe mich gerade jetzt diese Woche nochmal sehr, also ich habe versucht, alles so zu lesen, was ich über euch so finden konnte im Internet. Ich sage jetzt euch, also deine Familie, und ich fühlte mich dem unglaublich nah, wenn ich das so lese. So, und ich fühle es auch zeitlich, empfinde ich es als sehr, sehr nah an mir dran. Vielleicht können wir noch über etwas ganz Aktuelles gleich weitersprechen. Und zwar unter normalen Bedingungen hätte ich dich natürlich sehr gerne nicht persönlich bei uns im Stadion getroffen, da du dich ja auch sogar zurzeit in Berlin aufhältst. Und magst du uns erzählen, was dich gerade hierher führt?
Ja, also ich bin im Moment nicht in Berlin, weil wegen diese Corona-Pandemie habe ich das vom Programm gestrichen, aber ich bin, morgen fahre ich nach Mosel.
Ah ja, genau, das steht immer noch, das ist doch gut.
Ja, nach der Mosel, das steht noch, aber das mit Berlin habe ich gestrichen, weil es während der Pandemie, deswegen bin ich nicht da, aber okay. Ich bin nach dem Mosel unterwegs. Und okay. da werde ich ein bisschen mit, wie heißt das, Reben beschneiden? Wie sagt man das?
Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich bin auch nicht so der Weinexperte, aber ich würde sagen, eine Reben.
Ja, werde ich mitmachen. Und ich habe auch eine einen Fass mit Wein,
ja.
Den ich aufbaue mit Freunden da an der Mosel. Und ich werde das ein bisschen zusehen, was mit dem Wein passiert. Und das ist ein Riesling natürlich. So, deswegen bin ich...
Ich hätte gedacht, vielleicht hatte ich das auch verstanden, dass du dich auch an die Mosel begibst und dort, ich greife da jetzt mal vor, um auch an deinem Buch weiterzuarbeiten, dein neues, was demnächst erscheinen soll. Aber vielleicht war das nur so meine romantische Vorstellung davon.
Ich hätte eigentlich meinen Lektor in Berlin heute treffen sollen. Aber dann haben wir haben dann entschieden, dass das nicht notwendig sei, weil also wegen der Pandemie und wir haben auch über ja genau wie jetzt wir darüber also die letzte Korrekturen über Internet und telefonisch machen können. Also das. Aber das ist richtig. Also das Buch, das sich auch mit diesem Thema beschäftigt, kommt im Juni.
Im Juni, ja, okay. Im Juni.
Und dieses Mal ist es ein Roman, der vom Langenmüller in München herausgegeben wird.
Okay. Bist du denn auch befugt oder ist es erlaubt, dass du schon mal so zumindest so ganz bisschen erzählen kannst, um was es in dem Buch geht? Oder nehmen wir da schon zu viel?
Ja. Mache ich gerne. Also was noch nicht ganz feststeht, ist der Titel. Darüber überlegen wir noch.
Aber das ist auch schwierig. Das sollte man, glaube ich, immer zum Schluss machen, oder? Ich weiß es nicht, aber...
Also manchmal kommt der Titel so direkt und
ja, okay.
Manchmal nicht. Aber ja. Es handelt um das Leben in Hamburg meines Vaters mit der Familie, seine Verhaftung, also die Nazi-Zeit, seine Verhaftung und er wird dann 3 Jahre in KZ und Zuchthaus eingesperrt und dann fluchtet er über Italien, Jugoslawien, Ungarn und dann wieder durch Deutschland nach Schweden zurück. Und er konnte eigentlich nicht Deutschland noch einmal besuchen, weil er schon bestraft war. Also während der Nazi-Zeit war er in Zuchthaus gewesen. So im Pass stand, dass er nicht dürfte Deutschland wieder besuchen. So er war also ein illegaler Flüchtling, der sich durch Deutschland nach Schweden fluchtete.
Damit wir uns nicht inhaltlich verlaufen und unsere Zuhörer uns weiter folgen können, lass uns doch mal versuchen, die Biografie deines Vaters, der 1913 in Hamburg geboren wurde, richtig?
Ja.
Genau, 1913. Nachzuzeichnen. Du hast gerade schon ein paar ganz wesentliche Punkte genannt. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Vielleicht starten wir so ein bisschen chronologisch mit der Biografie deines Vaters, den du ja auch übrigens gar nicht unter dem Namen Walter kanntest, richtig? Das fällt mir
ja, das stimmt. Also ja, ich kannte ihn unter dem Namen Michael.
Ja.
Also den Namen, der er nach dem Krieg in Schweden angenommen hat.
Hat er mal mit dir darüber gesprochen, dass er einen anderen Namen hat? Oder bist du auch durch seinen Nachlass erst darauf gekommen, dass er eigentlich Walter hieß?
Ja, also wir haben nicht über seine Kindheit und Jugend gesprochen, weil er wollte das nicht. Also ich denke, dass es für ihn zu schmerzhaft war. Also er hat seine Eltern wegen diese Geschichte verloren. Und ich denke auch, dass er Schuld dafür gefühlt hat. Mhm. Also das ist nicht ungewöhnlich für Menschen, die also diese Verfolgung überlebt haben.
Ja, auch aus, das kennt man auch, glaube ich, aus, das ist natürlich ein ganz anderes Beispiel, Menschen, die so Katastrophen überleben. Ne?
Ja,
also,
Katastrophen sagen, ja, wieso? Also dann fragt man sich, wieso ich und nicht meine Eltern und so weiter. Aber fangen wir mit Fußball an.
Genau, es ist immer auch für mich, deswegen versuche ich hier immer so stringent ein. Obwohl das wahrscheinlich keiner das Gefühl hat, dass ich das stringent mache, aber ich versuche es. Genau, danke für den Hinweis. Lass uns doch mal genau mit Sport anfangen. Dein Vater wurde 2013 geboren und ich gebe mal so drei Stichworte: Verschmähte Liebe HSV, Fichte Eimsbüttel und Bar Koch Bar. Das
genau.
Mich mal interessiert.
Genau, und also er, also das weiß ich, ich weiß ein bisschen davon, weil er seine Erinnerungen niedergeschrieben hat und auch, weil er viele Artikel über Fußball geschrieben hat. Also ich weiß, dass er 1925 als 12-Jähriger in der 6. Jugendmannschaft des HSV angefangen hat. Und dann war er Abwehrspieler an der rechten Seite.
Mhm.
Und damals spielte man gemäß dem 2-3-5-System.
Sehr offensiv, also mit, ne?
Ja, also mit fünf Stürmern.
Ja.
Und er erzählt dann, dass seine Leistungen in der 6. Jugendmannschaft so mittelmäßig waren, dass er in die 7. und letzte Jugendmannschaft versetzt wurde. Aber er trainierte fleißig und wurde dann belohnt damit, dass er in die 5. Jugendmannschaft als zentraler Stürmer versetzt wurde.
Mhm.
Und die 5. Jugendmannschaft hatte eine sehr einfache Taktik. mein Vater war ziemlich groß gewachsen und schnell. Er hat auch 100 Meter in 11,6 Sekunden gelaufen. Er war sehr schnell.
Ja.
Er war wirklich sehr schnell.
Ja.
So dann war die Taktik, dass der Innenstürmer an der linken Seite, der technisch begabt war, er sollte den Ball in eine Lücke spielen.
Mhm.
So dass mein Vater dann schnell zum Ball laufen konnte und hoffentlich einen Tor schießen konnte. Und diese Taktik war so erfolgreich, dass die Gruppensieger ihre Liga wurde. Und dann wurde mein Vater in der 2. Jugendmannschaft besetzt. Und einmal durfte er einen verletzten Spieler in der 1. Jugendmannschaft als Außenstürmer auf der rechten Seite ersetzen. Und danach blieb er auf dieser Position in der 1. Jugendmannschaft des HSV.
Mhm. So. Ja, das ist. Die haben ja auch mal, ich habe gelesen, die haben auch ein, ich weiß nicht, was für ein Spiel, das war auf jeden Fall gegen Hertha BSC, auch tatsächlich vor 20.000 Leuten oder so ausgetragen. Also da war richtig was los.
Ja, also das war das Vorspiel zum Derby zwischen HSV und Holstein Kiel.
Ah ja, genau, stimmt, richtig. Ja,
so deswegen gab es so viele Zuschauer.
Mhm.
Und sie haben dieses Spiel 0-1 verloren. Leider.
Also heutzutage würde man sich wünschen, wenn, sag mal, wenn so zweite Mannschaft spielen würde und die gegen St. Pauli 2 spielt oder so, 20.000 Leute sich anmelden, das wäre schon, wär schon sportlich.
Ja,
echt. Und dann, genau, ich hatte ja so ein bisschen schon so angetriggert, verschmähte Liebe HSV. Ich meine, dass es da mal eine Rede eines Vereinsoffiziellen gegeben hat, die dein Vater dann dazu gebracht hat, weil sie gespickt war mit antisemitischen und rassistischen Inhalten, er sich bewusst dazu entschieden hat, sein seinen geliebten HSV zu verlassen. Habe ich das einigermaßen richtig rekonstruiert?
Ja, das stimmt. Also das schreibt er. Aber also dass er der Vorsitzende einer antisemitischen und nationalkonservative Rede gehalten hat. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich der Vorsitzende war, weil ich habe mit Werner Skrentny, der Sporthistoriker, darüber gesprochen. Und es könnte auch jemand anderer sein, der diese Rede gehalten hat.
Ja. Aber es ist auch im Grunde ja auch fast gar nicht so wichtig, wer diese Rede hält, so eher außer die Frage, wie ist die Reaktion da drauf und was macht es mit einem selber, dass man das Gefühl hat, kann ich hier überhaupt noch, bin ich hier willkommen oder nicht? Und da war dein Vater so knapp 20, so um den Dreh, kann das sein, und auch schon politisch
recht? Ja, das war 29, so er war also 16 Jahre alt damals.
Ja. Ist er denn direkt im Anschluss daran, denn also auch aufgrund dieses Ereignisses dann zu Fichte Eimsbüttel in so einen Arbeiter?
Dann ist er zu Fichte Eimsbüttel gegangen.
Mhm.
Und hat da Fußball, Handball, hat er auch in, ich glaube in HSV, aber auch früher hat er auch Fußball, Handball und Leichtathletik gemacht. Das hat der dann mit Fichte Eimsbüttel fortgesetzt.
Ja, irgendwann wurde ja auch das Feld, sage ich mal, weggenommen, sodass diese aus politischen Gründen auch Fichte Eimsbüttel, ich sage jetzt mal, dicht gemacht wurde. Oder wie soll man das sagen?
Und ja, es wurde von den Nazis verboten.
Ja, ja.
Also was das sogenannte Arbeitersport.
Ja, Arbeitersport, genau, aber auch einfach politisch konnotiert und nicht entsprechend der Nazi-Richtlinie. Aber es gab noch eine letzte Zuflucht und das war der Verein Bar Kochba.
Genau.
Richtig, genau. Konnte da noch Fußball gespielt werden oder war da nur Leichtathletik angesagt?
Also er erzählt, dass sie auch Fußball spielten und auch gegen nicht-jüdische Mannschaften. Also es gab ja nicht so viele jüdische Mannschaften und das war auch nicht so angenehm. Und dann konnten sie nur gegen anderen jüdischen Sportvereine spielen.
Finde ich auch. Gerade wo du das auch anschaust, das nicht sehr angenehm war, gegen dann stramme Nazis auf den Platz zu gehen. Dieses Problem haben wir heute immer noch. Ne? Also das, wenn es jüdische Sportvereine gibt. Ich war letztens ist gut, das war über ein Jahr her, da war ich noch auf einer Veranstaltung in Frankfurt, wo der Vorsitzende von Maccabi, entweder Maccabi Berlin oder Maccabi, ich weiß nicht, auf jeden Fall einer der Maccabi-Vereine da auch darüber gesprochen hat, wie es den Mannschaften oft auf dem Platz ergeht. Und da haben wir schon mal auf jeden Fall einen sehr aktuellen Bezug, möchte ich meinen.
Ja, und auch Profispieler in den großen Vereinen. Also ich denke an Bananen, die auf den Platz geworfen werden, wenn es farbige Spieler im Team gibt. Und also das ist ja nicht nur, das ist ja noch ein Problem.
Ja, absolut. Gerade das Beispiel ist mir auch noch sehr bewusst. Und es ging, glaube ich, um Suleiman Sané damals, auch beim HSV. Ja, da hat sich glücklicherweise bei uns sehr viel getan, was das Klientel und unsere Anhängerschaft angeht. Aber bevor wir jetzt da wieder zu doll wegdriften, versuche ich nochmal zurück den Blick zu werfen auf das Leben und so die Brüder von deinem Vater Walter. Wenn ich es richtig habe, John oder Jon, wahrscheinlich eher Jon ausgesprochen damals.
Ich glaube Jon.
Max, und gab es noch einen dritten, richtig?
Nee, also nur die drei, Walter, Jon und Max.
Ja, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Dein Großvater war, ich glaube, ich habe gelesen, knapp 20, 30 Jahre lang als normaler Beamter. Der Familie ging es gut, die wohnte in Hamburg. Wann ging es für deinen Vater Walter los mit den Themen, ja, dass er persönlich schwere Probleme bekommen hat? Zum einen durch politisches Engagement, aber auch einfach durch die Tatsache, dass er Jude war.
Also die Familie war sehr assimiliert und integriert. Sie haben sich nicht als, also sie hatten andere, waren Freunde mit anderen deutschen Familien, die Lutheraner waren, oder, also das war wirklich kein Thema für die Familie. Mhm. So, sie waren es nicht bewusst und deswegen haben sie es auch nicht so am Anfang nicht verstanden, was passiert. Das war so völlig unverständlich. Mhm. Aber mein Vater erzählt, dass es fing 1929 an mit der Wirtschaftskrise. Also die Börse an Wall Street ist dann sehr viel, es war ein Börsencrash. Mhm. Und so fing also die Depression an, wo Millionen von Menschen ohne Arbeit waren. Und die Nazis haben auch dann mehr und mehr Zustimmung bekommen. Und auch das Antisemitismus ist auch dann größer geworden mit der Wirtschaftskrise. Also ein bisschen wie es gibt Parallelen mit unserer Zeit. Also wenn es Menschen nicht so gut geht, also dann sucht man Antworten, mhm, ja, darauf, also was, wieso, weil ja, also man nicht selbst schuld ist, dass man die Arbeit verloren hat. Also das passiert ja jetzt für viele Menschen, die hart arbeiten und ihre Arbeiten verloren, oder vielleicht haben sie Firmen, die sie mit sehr viel Arbeit aufgebaut haben, und jetzt geht es nicht mehr, weil sie nicht arbeiten dürfen. Also dann fragt man sich ja, warum?
Ja, und der Antisemitismus dient ja auch immer als, ja, so als Welterklärungsmodell. Also im Gegensatz, was ihn für mich auch ganz klar von so stumpfem Rassismus unterscheidet. Also das bietet halt eine viel größeres, ja, eine Welterklärung an. Man sieht es ja jetzt auch gerade, wo du das angesprochen hast, wir haben eine Krise, Menschen haben Probleme, dort Anpassungsstrategien zu finden. Und wenn man sich dann, ich weiß nicht, ob du die Demos auch hier in Deutschland verfolgt hast, wie offensichtlich auch der Antisemitismus innerhalb dieser Demos, also dieser Corona-Demos, wo es ganz schnell auch schon gar nicht mehr um Corona ging, sondern ganz offensichtlich, dass Menschen waren, also ein sehr, ich versuche jetzt mal so aus, ein sehr breites Bündnis an Verrückten, die da, aber trotzdem, die das total geeint hat, und wo man es wieder gesehen hat, da, wie schnell dieser Reflex in antisemitische Denkmuster zukommen. Das fand ich zwar so offensichtlich und so offen ausgetragen, das hat man selten so in der Form hier gesehen in den letzten Jahren, also in der Masse. So, das fand ich schon wahnsinnig bedrückend. Aber lass uns nochmal, jetzt kommen wir auch schon direkt so in den Bereich des Widerstandes. Wie ist dein Vater ins Gefängnis und ins KZ gekommen? Wie ist es dazu gekommen?
Also er ist dann, er war in der SPD, also die Sozialdemokraten. Mhm. Und also die im Jugendverband des SPDs, SAJ.
Ah, der SAJ, mhm. Sozialistische Arbeiterjugend oder so. Ja, ne? kann das sein?
Genau. Ja. Und dann ist er im selben Jahr wie Willy Brandt geboren.
Ah, okay.
Und Willy Brandt hat dann die Partei gewechselt zur SAPD, mhm. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, eine mhm. Partei, die zwischen KPD und SPD stand und versuchte, die zwei Parteien zur Zusammenarbeit zu bringen, mhm. weil es gab ja in der Reichstag gab es Möglichkeiten, wenn die zwei Parteien zusammengearbeitet hätten, dann hätten sie wahrscheinlich die Nazis halten können. Mhm. Und Willy Brandt und eine große Gruppe der SAJ ist zu dieser Partei rübergegangen. Und auch mein Vater hat das getan. Mhm. Und das war ja natürlich, die Parteien waren verboten. Das war illegal.
Ja.
In der Nazi-Zeit. So dann ist er für, er und seine Gruppe ist für Lappalien verhaftet worden. Also wirklich Kleinigkeiten. Sie haben Drucksachen verkauft, ein bisschen Gelder für den Widerstand eingesammelt, aber wirklich keine große Sache. Und für mhm. das ist er zu 3 Jahre Zuchthaus mhm. verurteilt worden.
Ja.
Was, dort, ja, vielleicht, auch. Was vielleicht auch ein Glücksfall war, weil es gab ja auch Menschen, die nur eingesperrt wurden, ohne zeitbegrenzte Strafe zu haben. Und wenn mhm. das mhm. wenn das ihm passieren wäre, dann wäre er nicht rausgekommen.
Ja. Dann würden wir heute nicht miteinander sprechen, wahrscheinlich.
Nein. Dann säße ich nicht her.
Ja. Er hat ja auch meinen Recherchen zuerst im Zuchthaus und im KZ Spanisch gelernt, in der Hoffnung nach Südamerika fliehen zu können, aber es deutete sich dann ab, dass er nicht aufgenommen werden würde, richtig?
Ja, also er hat Spanisch gelernt, weil damals, als er angefangen hat, Spanisch zu lernen, dann war der Volksfront an der Macht in Spanien. Also das war vor der spanische Bürgerkrieg, vor dem Bürgerkrieg. Und dann natürlich mit dem spanischen Bürgerkrieg wurde das anders. Und dann als vorbestraft konnte er auch nicht nach Lateinamerika flüchten. So, also die einzige Möglichkeit, die es gab, war mit einer zionistischen Organisation, die Hechalutz hieß. Und er sollte mhm. dann also versuchen, nach Palästina zu gelangen. Mhm. Aber um nach Palästina zu einreisen zu dürfen, brauchte man Zertifikate. Und die Zertifikate wurden von der britischen Besatzungsbehörde oder wie heißt es nicht, Besatzung, ja, also die Mandat.
Ja, das Mandatsgebiet, ne?
Genau. Ja. Und die Briten hatten schon Probleme genug mit die mit der arabische Bevölkerung, die Muslimen, die nicht wollten, dass mehrere Juden nach Palästina einreisten.
Ja.
So, ja. So deswegen, also es gab wirklich, es gab keine Möglichkeit, ein bisschen wie jetzt, wenn man, also die Flüchtlinge kommen jetzt in der anderen Richtung.
Ja.
Vom,
ja.
Vom, von der Levanten nach Europa, aber damals waren es in der anderen Richtung. Und, ja. Und genau wie jetzt gab es sehr wenige Möglichkeiten, irgendwo einen Platz zu finden, wo man nicht sich nicht bedroht fühlen musste.
Ja. Ist dein Vater ist 1938, richtig, irgendwann aus dem Gefängnis entlassen worden. Ist er dann, hat er sich dann relativ schnell auf die Flucht begeben? Lass uns mal über diese Odyssee ruhig mal sprechen, die er da, weil auch das, finde ich, etwas ist, was viele Parallelen zu Fluchtgeschichten, jetzt mal die Fluchtgründe mal beiseite, aber es auch oft diese Odysseen sind, die Menschen hinter sich bringen, in der Hoffnung, ja, irgendwo Zuflucht, ja, zu finden. Genau, wie war diese Flucht? Wie ist die verlaufen?
Also er ist am 8. März 1938 aus dem Zuchthaus entlassen worden. Und bist du noch da?
Ja, ja, ich höre zu.
Und dann musste er, also er ist entlassen worden, aber er musste dann binnen 24 Stunden den Gestapo-Hauptquartier besuchen, Stadthausbrücke in Hamburg.
Mhm.
Und dann hat der Gestapo-Mann hat dann gesagt, ja, also binnen 14 Tage musst du weg sein, sonst kommen wir und holen dich wieder und dann wirst du nie aus KZ wieder rauskommen. Mhm. So, er ist dann am Geburtstag seiner Mutter ist er dann, hat er den Zug nach Milano genommen,
mhm,
und hat dann ein halbes Jahr in Italien mit Reis Anbau und Reisernte gearbeitet.
Mhm. Mhm.
Und wenn die Ernte fertig war, dann dürften die Flüchtlinge nicht länger in Italien bleiben. Und das war also Sommer 38, während der Tschechoslowakien-Krise, wo also Sudetenkrise.
Mhm.
So die Grenzen wurden geschlossen. So, sie haben sehr schnell dann nach Jugoslawien gelangen, die Gruppe, mhm, von meinem Vater.
Mhm. Und der Grund, dass ich einmal kurz nachfrage, der Grund, warum er jetzt aus beispielsweise Italien nicht nach Palästina kam, lag dann an den Briten, die dann keine weiteren
Zertifikate hatten. Genau, ja, also sie hatten keine Zertifikaten, sie wurden nicht reingelassen,
ja, ja,
wenn sie das versucht hätten. So, das war nicht möglich. Und dann haben sie, und sie hatten auch keine Genehmigung, in Italien zu bleiben oder in irgendwo hatten sie, aber sie sind dann illegal nach Jugoslawien gelangen und sind dann, haben sind einen Monat da geblieben, bis sie von der Gendarmerie gefunden wurden und haben dann einige Nächte im Knast in Zagreb verbracht.
Mhm.
Und mussten dann aus Jugoslawien, damalige Jugoslawien, nach Ungarn flüchten. Und nach nur einigen Tagen sind sie von den ungarischen Behörden wie heißt es gefunden worden und dann mussten sie auch Ungarn verlassen und ist durch Deutschland ist er nach Schweden gekommen und er hat dann die Kristallnacht, also die Reichspogromnacht in Berlin erlebt.
Ja, da wollte ich auch gerade noch hin. Also ich meine nicht, dass das alles nicht schon schlimm genug wäre.
Ja.
Muss man ja mal so sagen. Dass, und man, es hätte ja eine Kontrolle auf der Straße gereicht. Und er wäre sofort im KZ gelandet. Das muss man ja so sagen.
Ja, ja.
Dann gerät man auch noch in diese Reichspogromnacht. Ich habe das so gelesen, dass das auch dann der Moment war, wo er deine Eltern das allerletzte Mal gesehen hat, richtig?
Ja, also er hat versucht, er ist ein oder zwei Wochen am Anfang November in Deutschland gewesen. Und weil, wenn es Razzia gab, wenn Gestapo kam, dann kamen sie immer in der Nacht.
Mhm.
So er hat dann die Nächte auf dem Zug zwischen Hamburg und Berlin verbracht.
Mhm.
Und dann die Tage hat er in Berlin bei Familie und Freunden oder in Hamburg verbracht, weil er wartete auf Genehmigung nach Schweden zu fahren. Also Arbeitsgenehmigung. Es gab eine Quote für Mitglieder seinem Verein und er hat darauf gewartet. So dann, wenn er nach Berlin gelangen ist und hat die Genehmigung bekommen, das war dann also am Morgen nach dem Reichspogromnacht.
Mhm. Mhm.
So er hat von Berlin hat er direkt an Puttgarden ist er direkt an Puttgarden mit dem Zug gefahren und dann wurde er nicht in Dänemark reingelassen. So er musste dann, er hat Hilfe von einem Bahnbeamten bekommen, also von einem deutschen Bahnbeamten, der Parteimitglied war.
Mhm.
Der hat ihm geholfen, zurück nach Hamburg zu kommen, um Geld für eine Fahrkarte über Fehmarn, wie heißt es, über Rostock zu kaufen. Und dann, wenn er zurück nach Hamburg gekommen ist, dann hat er seine Eltern das letzte Mal gesehen.
Ja, ja.
Und sie glaubten ja, dass er schon in Schweden war. Also das war, muss ja sehr beeindruckend gewesen sein.
Ja, was ich auch, wo du gerade sagst, also was mich auch an diesen ganzen Geschichten so beeindruckt, ist vor allem auch so die Frage, wie hast du das alles so rekonstruieren können, so detailliert?
Also er hat seine Erinnerungen niedergeschrieben. Und ich habe auch mit Kameraden, mit seinen Kameraden aus dieser Zeit gesprochen. Und also die sind jetzt alle schon gestorben, aber
ja.
Und das, was während der des Hafts passiert ist. Also da von der Haftzeit gibt es viele Briefe, die noch aufbewahrt sind.
Ah ja, das wird sicherlich auch mit viel Folter und Gewalt einhergegangen sein.
Ja, ja.
Ja. Hat er da, hast du, sag ich mal, Folgen dessen noch, hat er da im Alter noch, sag ich mal, körperlich dran gelitten oder waren das Dinge, die auch einfach, die er auskurieren konnte über die Zeit?
Also er hatte ein, wie heißt das, ein Gebiss.
Mhm.
Also ein mit künstliche Zähnen.
Mhm.
Und er hatte auch, also sein Rücken war kaputt vom, also vom das, was von das, was im KZ passiert war.
Ja.
Mhm. Aber das muss man auch denken, dass also er war 35 im KZ.
Mhm.
Und wenn wir heute über Kassetts denken, dann denken wir oft an die späteren Lagen, wo also die Vernichtungslagen.
Ja.
Aber die frühen Kassetts, also es ging um die also Widerständler, die politische Andersdenker.
Ja.
Zu
brechen, ne?
Zu brechen, genau. Also das war anders. Also Menschen wurden zu Tode gefoltert.
Ja.
Aber es war nicht Vernichtungslagen wie.
Also ja.
Wie
so. Ja.
Also es war brutal und es war. Mein Vater war da als politischer Gegenständler.
Ja.
Er war auch Jude, aber das war nicht die Ursache, warum er da saß. Also das war, weil er Widerstandskämpfer war.
Ja. Ja, zuerst den politischen Gegner und als ersten Schritt.
Ja.
Und ja. Mhm. Ich stelle es mir auch, also es ist wirklich unvorstellbar, wenn man sich überlegt oder sich versucht vorzustellen, was dein Vater dort alles durchstehen musste und das glücklicherweise überlebt hat, aber dann diese Flucht, wo du dann auch noch härteste körperliche Arbeiten verrichten musstest, nachdem du jahrelang diese Folter und diese Brutalität ertragen musstest, ist für mich unvorstellbar, wie man das hinkriegt. Also auch sei es in du hast berichtet über Italien, aber auch in Schweden, als er dann nachher in Schweden ankam, hat er ja auch mal vor seiner Hochschulkarriere ja auch noch lange Zeit lang ziemlich hart körperlich gearbeitet.
Ja, also er hat 13, 14 Jahre auf sein Studium gewartet, könnte man sagen. Also alle die Flüchtlinge, die ich kenne, die zusammen mit meinem Vater aus Deutschland geflüchtet waren. Also die haben wirklich hart gearbeitet und auch etwas erreicht, wenn man das denkt, dass sie auch mindestens zehn Jahre verloren haben.
Ja, ja, unglaublich. Ja,
ja, wirklich unglaublich. Und, ja. Und sie haben auch etwas für dieses Land, also für Schweden, wirklich beigetragen.
Ja, also das ohne Frage. Also dann klar für unsere Zuhörer, die das nicht wissen, dein Vater ist Professor für Psychologie. Hm. Nachher war das in Stockholm oder war das eine andere Uni?
Er hat an der Stockholmer Uni gearbeitet und dann auch in einer kleineren
Stadt. Ja, ja. Dein Vater ist 1983 gestorben, sagtest du, ne? Dann ist er ziemlich genau 70 Jahre alt geworden.
Ja, 70.
70, genau. Dann dauerte es ja noch ungefähr 17 Jahre, bis du dich seinem Nachlass zugewandt hast.
Ja.
du hast gesagt, dass für dich der ausschlaggebende Punkt der die Geburt deines ersten Kindes war, deines Sohnes. Gab's da auch irgendwie, war das ein Zufall, dass die Sachen da, dass du sie gefunden hast oder wusstest du, sie lagen da? Also wie stellt man sich das so, wenn man von außen drauf schaut, stellt sich mir die Frage, was da 17 Jahre lang, also ne, wie hättest du dich vielleicht schon vorher dem zuwenden können? Was hat das genau mit deinen Kindern zu tun? Ja, vielleicht magst du uns da was erzählen.
Ja, also es hat mit meinen Kindern zu tun und auch, also ich wusste, dass es die Kisten auf dem Dachboden gab, aber ich wusste auch, dass es also es war Material, ich wusste, dass es auf Deutsch war, ich wusste nicht, dass es so schwierig war, also dass es auf Sütterling geschrieben war, aber ich konnte kein Deutsch und es war mir klar, dass wenn ich die Kisten öffnen würde, dann würde ich entweder nichts verstehen oder ich würde sehr viel Zeit damit brauchen, um wirklich etwas zu verstehen.
Ja.
Und ich denke, also das ist das Wichtigste, das in meinem Leben geschehen ist, dass ich Vater bin und dass ich Vater wurde. Und ich sehe meine Rolle dann als Vater, meine Rolle ist, Türe zu öffnen. Und wir haben als Familie die Tür zu Deutschland geöffnet. Meine Kinder gehen in die deutsche Schule zu Stockholm und sie sprechen viel besser Deutsch als ich.
Und, fantastisch, Torge.
Danke. Also das sehe ich als, also ich selber habe, bin mit diesem Hass gegenüber Deutschland aufgewachsen. Ein Hass, den ich nicht verstanden habe. Und heute weiß ich, dass ich verstehe es heute so als, also mein Vater hat eigentlich nicht Deutschland gehasst. Also er handelte es eigentlich um Liebe, eine verratene Liebe.
Ja, das ist sehr schön. Das ist ein sehr schöner Begriff. Ich glaube, das beschreibt auch die Nähe, ne? Also wenn man über Hass spricht und verratene Liebe, eigentlich Dinge, die so weit auseinander liegen, aber dann irgendwie auch nicht, ne?
So, ja, und das wissen wir alle, dass also die Liebesgeschichten, die schlecht enden, sind die am schwierigsten sind zu vergessen.
Ja. Vielleicht kann ich auch, was ich finde es, ich kann mich immer nur wieder bedanken, dass du das alles mit uns teilst. Ich kann ja auch mal, wenn ich jetzt von mir erzähle, also ich bin in einem Haus aufgewachsen mit meinem Großvater, der beide Weltkriege mitgemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der wurde irgendwann 1895 oder so geboren, ist auch sehr alt geworden, irgendwie, ich glaube 94. Ich habe erst vor wenigen Jahren durch Zufall seinen Führerschein gefunden und als ich dann auf dieses Geburtsdatum geblickt habe, ist mir das erstmal nochmal, ich wusste das auch immer, dass er in beiden Weltkriegen war, aber als ich das Ding gesehen habe, dachte ich, das ist Wahnsinn. Und dass ich auf der einen Seite in meinem Leben nicht auch, also das war jetzt mütterlicherseits, der Vater meines Vaters, auch im Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht genau, was dort alles passierte, sie weiß nur, dass er auch schwer kriegsversehrt zurückgekommen ist. Und ich bin als junger Mensch, und auch wenn man sich jung politisiert und dann natürlich in Opposition, auch was das eigene Selbstbild angeht oder wie man sein möchte oder die Persönlichkeit, die man versucht zu entwickeln, natürlich auch in krasser Abgrenzung zu dieser Generation, wo auch, was ich vorhin schon sagte, ganz viel Wut, Trauer, auch ganz viel Scham behaftet, so, und ich nicht in der Lage war, als junger Mensch mit denen halt in eine Unterhaltung zu gehen darüber. Das wäre auch nicht möglich. Also dieses Schweigen kann ich von der anderen Seite total nachvollziehen. Aber ich habe so so ein unglaublich tolles Erlebnis haben dürfen, dass ich einer alten Freundin von mir aus einer jüdischen Familie kommt, durfte ich den Großvater und die Familie kennenlernen, die uns dann auch nach Israel eingeladen haben und die mich so mit offenen Armen empfangen haben und mich wie ein Familienmitglied behandelt haben, als jemand, der aus der Täter, quasi geht spätere Generation, der Tätergeneration kommt. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde, was ich gar nicht beschreiben kann, wie viel mir das heute noch bedeutet. Da, ich kann mich da an so viele Situationen erinnern, wo ich da mit Menschen am Tisch sitze, die alle die KZs überlebt haben und die es geschafft haben zu fliehen und die alle unglaubliche Geschichten mitbringen und dieses aufgenommen werden, das, obwohl ich, aus Deutschland kommt, das bedeutet.
Ja, ich denke, Andrea, dass es wichtig ist, dass, dass man Sohn oder Enkel eines Täters oder eines Opfers ist, also das bedeutet nicht, dass man selbst das ist. Also dass wir sind alle Menschen und wir können nicht Verantwortung für das übernehmen, wo wir nicht mitgemacht haben. Aber natürlich haben wir Verantwortung dafür, dass wir wenn wir als Deutscher haben wir ja dieses Bewusstsein, was zum Beispiel nicht, ich habe doppelte Mitbürgerschaft und in Schweden ist man das nicht bewusst, also wie schief es gehen kann.
Ja.
Als Deutscher ist man das mehr bewusst, würde ich sagen. Also das ist, ich finde da eigentlich, dass es, also wenn man daran denkt, was alles in Deutschland im 20. Jahrhundert geschehen ist, also dann sind wir eigentlich sehr glücklich, in dieser Zeit zu leben, auch mit den Problemen, die wir haben, aber...
Absolut, das ist, also dass wir, welchem Jahr bist du geboren, Torge?
61.
Dass wir halt,
ich habe das Spiel HSV gegen Göteborg 82 im Fernsehen gesehen.
Sehr gut. Das war das, was du auch noch mal, worüber du noch mal reden wolltest. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
Ja, welches Jahr bist du geboren, André?
Ich bin 75er Jahrgang. Der HSV... wurde mir auch in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das erste Mal mit meinem Vater im Stadion war, aber ich habe immer noch sehr bildliche Bilder im Auge. Es war auf jeden Fall das alte Volksmarsch, war irgendwann Mitte der 80er. Ich kann mich an Böller, Fanfare und irgendwie völliges Chaos irgendwie erinnern, was mich auf der einen Seite schwer geängstigt, aber auch irgendwie total fasziniert hat.
Ja, und damals ging es noch gut, nicht wahr? Also damals war...
Oh ja. Da waren wir das war ja wirklich, also ich hatte auch, wirklich, das war alles mit, ne, in Bettwäsche schlafen und die Wände voll und der HSV ist gerade, also Pokalsieger gewesen und, da wurde mir erzählt, wir sind mit die Größten hier in Europa und das geht jetzt immer weiter so. Da waren wir absoluten Bären aufgebunden, aber das konnte ja keiner haben. Ja, und jetzt sitzen wir da. Aber das finde ich ja auch, so witzig. Das muss ich dich unbedingt noch fragen. Ich meine, du bist in Schweden aufgewachsen. So, dein Vater hat sicherlich auch nie viele Worte über den HSV verloren. Wie bist du wieder an den HSV geraten? Wie konnte das passieren? Wer hat dir das angetan?
Also, ja. Genau, aber also, ich wusste, dass mein Vater für den HSV also dass er Mitglied gewesen war und dass er in HSV gespielt hatte.
Okay.
Darüber war er sehr stolz.
Ah ja, okay, das ist ja interessant. Ja.
Ja, sehr stolz. Und also er es gab auch in der Zeitung, wenn Göteborg gegen HSV gespielt haben, 82, dann gab es so einen Artikel mit Bilder von meinem Vater in HSV-Trikot.
Ach, okay.
Und, ja, und mit dem der Überschrift damals, als wenn Wächter für HSV spielte, ging es viel besser oder so etwas.
Okay, das ist cool. Das ist echt. Und bist du, sag ich mal, auch schon wirklich tatsächlich so lange auch schon so mit dem HSV gedanklich verbunden? Das ist ja auch schon wirklich richtig lange.
Ja, aber ich hatte, also wie ich früher gesagt habe, ich hatte ziemlich große Probleme mit Deutschland, als ich jünger war.
Ja.
So damals in 82 habe ich es als eine sehr gute Sache gefunden, dass Göteborg das Spiel gewonnen haben.
Ja, klar, kann ich verstehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
So das ist so schleichend. Ich kann nicht einen besonderen Tag sagen, wenn ich HSV-Fan wurde, aber so schleichend bin ich. Ja.
Ja, ich finde, das ist ein unglaublich, also mir bedeutet das wirklich total viel, dass wir hier miteinander sprechen können und sich irgendwie so ein Kreis schließt. So fühlt sich das für mich schon die ganze Zeit an, seitdem wir das erste Mal gesprochen haben und ich mich mit euch befasst habe. In metaphysischer Hinsicht schließt sich da für mich irgendwie ein Kreis. So, das.
Ja, also für mich schließt sich der Kreis im Mai, wenn HSV in die erste Liga weiter.
Ja, das ist bei mir noch mit so viel Ängsten behaftet, da mag ich gar nicht hinschauen.
Im Moment sieht es gut aus, aber so war es auch letztes Jahr, nicht wahr?
Ja, ich bin aber trotzdem bei dir. Vielleicht ist es auch diese Beklopptheit, die man als HSV-Fan dass man einfach, also man hat so eine gesunde Amnesie. Ja. Also auf der einen Seite ist man total traumatisiert, aber auf der anderen Seite hat man auch irgendwie so einen bekloppten Optimismus, dass man immer wieder sagt, nein, wir werden uns nicht davon jetzt fertig machen lassen, wie das letztes Jahr lief. Dieses Jahr wird ganz anders.
Und man fragt sich auch, wie ist das möglich? Erst fünf Spiele zu gewinnen und dann fünf Spiele zu entweder verlieren oder ja. Wieder fünf Spiele zu gewinnen, hast du das wie? Was?
Ja, das ist wirklich verrückt. Aber zumindest, das muss man ja jetzt auch sagen, dieses Jahr, diese Delle kam relativ früh und sie haben sich selbst am Schopfe da wieder rausgezogen. So das letzte Mal kam die richtige Delle ziemlich spät und dann ging es nur noch bergab. Und dann hat man das war ja wieder.
Aber Vorsicht, wir haben das noch nicht gesehen.
Nee, du hast recht. Das ist, da hast du vollkommen recht. Ich darf mich da emotional nicht so doll drauf einlassen, aber was sollen wir machen? Das ist wirklich, ja, naja, aber gut, ich bin da weiterhin recht optimistisch. Das muss ja irgendwann mal klar, das kann ja nicht sein. Also auch die anderen können ja nicht weiterhin durchgehend so überperformen, die werden ja wohl.
Nein.
Ich wünsche niemandem was Böses, aber die eine oder andere etwas hartnäckigere Muskelverletzung dürfte dann auch mal irgendwo. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Also das ist doch. Ja, also finde ich echt verrückt. Aber wo wir gerade bei so den etwas lustigeren Themen sind, ich muss dich unbedingt auch noch mal eine Sache fragen, und zwar, das war, glaube ich, auch aus der Hinz und Kunst. Mich beeindruckt ja vor allem auch, dass du Pilot bist, ne? Und nicht nur so, ja, hier so ein bisschen so Segelflugzeug, sondern wirklich so große Passagiermaschinen.
Ja, ich habe für Scandinavian Airlines, SAS, gearbeitet.
Das finde ich wirklich total beeindruckend. Und da sagtest du mal, ich komme aus einer intellektuellen Familie. Pilot war da eher eine ungewöhnliche Berufswahl. Ich hatte wohl einen Bildungskomplex. Das Einfachste war, ein Studium zu absolvieren. Das kam mir besser vor als 10 Jahre Therapie. Magst du uns das nochmal irgendwie erklären?
Ja, also ich komme aus einer sehr intellektuellen Familie und so ist es. Und als ich jünger war, bin ich ein bisschen so, wie heißt es, nicht konform. Mhm. Also ich habe dann nicht das gemacht, was von mir erwartet war.
Mhm.
Aber als ich dann Pilot war, also dann habe ich auch ein Studium gemacht, weil also ich dachte, dass es notwendig war, irgendwie. Aber ja.
Also weißt, ich stelle mir so vor, wenn meine Tochter, ne, wenn ihre Rebellion darin besteht, irgendwie so Pilotin oder so zu werden, dann würde ich jetzt sofort unterschreiben, von mir aus gerne, sofort.
Ja.
Also, ja, aber es ist witzig, ich weiß, was du damit meinst. Ich, wo wir gerade jetzt auch nochmal über deine Familie sprechen, was ich total interessant finde und es auch einfach zeigt, wie viel stärker dann auch das Unbewusste ist und, sage ich mal, die Geschichte, die man erlebt hat und ganz viele Traumas, die dein Vater zeitlebens zu bewerkstelligen hatte, dass selbst er als Hochschulprofessor, ne, und so sage ich mal, als Psychologieprofessor halt es auch nicht gänzlich überwinden konnte, obwohl er bestimmt wusste, dass es für dich wichtig gewesen wäre, auch mehr über ihn zu wissen und auch für ihn es vielleicht auch gut gewesen wäre. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein interessanter Widerspruch auf den ersten Blick. So,
Ja, aber ich denke auch, dass, also wenn man ein Fünfjähriger mit einem Fünfjährigen nicht darüber spricht, dann wird es auch schwieriger, mit dem Achtjährigen darüber zu sprechen und dem Zwölfjährigen und es handelt um Gewohnheiten. Also das, ich glaube, das hat man in vielen deutschen Familien erlebt. Also wenn man nicht über etwas spricht, also dann wird es kompliziert, damit anzufangen. Und ich denke auch, dass es, also ich habe eine sehr behütete Kindheit und Jugendzeit gehabt, was eigentlich auch ein Geschenk ist, dass es gibt auch die immer darüber gesprochen haben, wenn, also seine Erfahrungen vom Krieg und von Verfolgung und immer darüber gesprochen haben, die die Nächte damit verbracht haben, zu weinen und Albträume zu haben. Und das ist vielleicht nicht günstiger, das zu erleben als Kind.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
Und ich meine nicht, dass es ein oder wenn es ein bewusster Wahl ist, dann also nur teilweise bewusst. Also ich denke, man macht so gut man kann, um weiterzukommen. Und das hat mein Vater und seine Kameraden, ich finde, die haben es sehr gut geschafft.
Ja, ich finde das auch ein es ist, wenn du es so schilderst, macht es auch total Sinn. Ne? Also dass auch jeder so gut wie er kann. Und ich finde es eine unglaublich schönen Nachlass, ne? So sagen zu können, mein Leben war ständig vom Tode bedroht, von Flucht, Verfolgung, aber er hat es geschafft, für euch etwas zu schaffen, so was im völligen Gegensatz dazusteht. Und das ist für mich, also so empfinde ich das, wenn du mir das so schilderst, als den Nachlass. So, und das,
ja, ja, und dann ist es auch so, dass also das, was für ihn nicht möglich war, das ist vielleicht für mich möglich.
Ja.
Und es ist ein Nachlass und manchmal erbt man Dinge, die, also man versteht nicht eigentlich, was man geerbt hat und was als seine schwere Erbe aussehen kann, ist das vielleicht nicht. Also ist vielleicht, also ich finde das für mich und für meine Kinder ist es etwas Schönes, diese Beziehung zu Deutschland zu haben und die doppelte Staatsbürgerschaft und die Zugehörigkeit zu spüren. Also das ist etwas Schönes, finde ich.
Torge, ich glaube, ich bin hier so mit meinen Aufzeichnungen so langsam am Ende.
Okay, wir sind am Ende.
Ja, aber ich würde gerne die Folge damit schließen, dass ich es nochmal mein Versprechen wiederhole. Sobald es möglich ist, seid ihr alle eingeladen. Und da würden wir uns sehr freuen, euch hier beim HSV begrüßen zu dürfen.
Sehr gerne, sehr gerne.